Heute zu Gast Viktoria Müller.
Alles klar, ich habe es verstanden. Ich möchte Massentierhaltung und Tierquälerei nicht unterstützen. Deswegen ist quasi die nächste Konsequenz, vegan zu leben. Viele Menschen sehen VeganerInnen ja schon als Radikale an per se. Also deswegen ist ja die Frage, was ist radikal? Und spannenderweise bringen vor allen Dingen radikale Aktionen eben dann doch auch einen positiven Wandel. Wir haben ein Tierheim in Kiew aufgebaut und arbeiten mit vielen Menschen im Tierschutz in der Ukraine vor Ort zusammen. Und das ist so ein bisschen auch die Idee des Buches gewesen, zum einen auch wirklich zu erklären, finde ich vielleicht Menschen, die rechts und links neben mir wohnen, die das auch nicht gut finden, kann ich mich mit denen zusammentun. Das ist auch ein bisschen so ein Aufruf zur Teilhabe.
Über den heutigen Gast im Plant-Based Podcast könnte ich ein ganzes Buch schreiben, denn Viktoria Müller ist Radiomoderatorin, Bestsellerautorin, Tierrechtsaktivistin, Philologin, angehende Historikerin, Botschafterin der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, erste Vorsitzende bei DDAO, Tierschutz e.V., Bloggerin und sie macht noch vieles, vieles mehr. Ihr aktuelles Projekt ist die Gründung eines Lebenshofs auf über 6000 Quadratmetern. Ja, ihr habt richtig gehört, Viktoria ist Tierrechtsaktivistin durch und durch. Das Wohl der Tiere liegt ihr so sehr am Herzen, dass sie unter anderem einen Tierschutzverein gegründet hat. Mit DDAO Tierschutz e.V. reist sie in Kriegs- und Krisengebiete und holt die Tiere nahe der Front raus. Ja, echt verrückt, was sie und ihr Team da machen und verrückt im positiven Sinne. Krass beeindruckend. Hört euch an, was sie und ihr Team dort erlebt haben. Und wir sprechen auch über den sogenannten Activist Burnout. Viele von euch kennen es wahrscheinlich. Viktoria hat den einen oder anderen Tipp, wie sie damit umgeht, beziehungsweise wie ihr auch damit umgehen könnt. Es war ein sehr, sehr beeindruckendes Gespräch. Ihr werdet gleich hören, was ich meine. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zum neuen Plant-Based Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und zwar Viktoria Müller. Schön, dass du da bist, Viktoria.
Ja, sehr schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir gehen später noch ein bisschen tiefer auf die einzelnen Bereiche ein, was du alles machst. Du machst nämlich ganz schön viel. Finde ich echt beeindruckend. Wie machst du das alles?
Ich mache ja nichts so richtig, ne? Ich bin jetzt irgendwie, man kann jetzt nicht sagen, ja, du bist das. Ja, wie ich das mache, ja, ich mache vor allem die Sachen, die mir Spaß machen. Und dadurch ist es absolut machbar. Dann auch.
Cool, kann ich gut nachvollziehen und wie gesagt, wir gehen nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein. Wie du dir schon denken kannst, heißt dieser Podcast Plant-Based und ich möchte direkt mit dem großen Warum starten. Das große Warum, Viktoria, warum ernährst du dich vegan?
Ich ernähre mich schon viele Jahre vegan. Ich weiß zwar nicht deine Frage, aber mit 20 habe ich aufgehört, Fleisch zu essen, also vor 15 Jahren. Und dachte immer, das wäre so das ultimative Mittel gegen Massentierhaltung. Also ich finde Massentierhaltung blöd und ich möchte nicht, dass Tiere für mein Essen gequält werden, deswegen esse ich kein Fleisch mehr. Da war ich so 2 Jahre Vegetarierin und dann hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht und meinte, naja, du weißt schon, dass für Milch und Eierprodukte auch Tiere leiden müssen. Und ich war so, ja, das weiß ich nicht, ehrlicherweise. Und dann hat sie mir damals ein Video auf YouTube gezeigt. Das nannte sich Kükensexen. Und da hat sie mir erklärt, dass in der Eierindustrie eben die Küken nach Geschlecht sortiert werden und die männlichen Küken geschreddert werden. Das war so ein Video, das halt gezeigt hat, wie die da so aussortiert werden. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, ich habe es verstanden. Ich möchte Massentierhaltung und Tierquälerei nicht unterstützen. Deswegen ist quasi die nächste Konsequenz, vegan zu leben. Und von dem Zeitpunkt an, also das ist jetzt 13 Jahre her, habe ich mich entschlossen, mich vegan zu ernähren und vegan zu leben.
Du sagst gerade auch, vegan zu leben. Was ist denn der Unterschied? Vegan leben, vegan ernähren für die, die es nicht einordnen können?
Ja, also plant-based ist ja wirklich pflanzliche Nahrung zu sich zu nehmen. Und vegan leben für mich bedeutet auch noch, darauf zu achten, dass ich zum Beispiel Generika kaufe bei Medikamenten. Also wenn ich Ibuprofen kaufe oder so, nicht von Firmen, die Tierversuche machen, keine Lederprodukte, keine anderweitigen tierischen Produkte, sei es in Kleidung, Kosmetika, vegane, tierversuchsfreie Kosmetika und so weiter, genau.
Hey, kurze Werbeunterbrechung. Wie einige von euch vielleicht wissen, mache ich schon seit einigen Jahren Kampf- und Kraftsport. Dabei achte ich neben ausgewogener Ernährung auch auf die richtigen Nahrungsergänzungsmittel und Proteinpulver. Passend dazu möchte ich euch heute Nutri Plus vorstellen. Nutri Plus kennen viele von euch vielleicht schon als Testsieger aus dem Artikel die besten veganen Proteinpulver. Falls ihr ihn noch nicht kennt, unten in den Shownotes habe ich ihn verlinkt. Nutri Plus hat eine riesen Auswahl an Proteinpulvern, Nahrungsergänzungsmitteln und viele mehr. Alles ist komplett vegan und extrem lecker. Ohne Witz, ich habe noch nie so leckeres, cremiges, veganes Proteinpulver probiert. Und glaubt mir, ich habe einige probiert. Doch nicht nur die richtigen Produkte für einen gesunden Lifestyle gibt es bei NutriPlus. Seit über 10 Jahren vertrauen die Kundinnen der Marke wegen ihrer ernährungswissenschaftlichen Expertise. Sie stellen die Produkte in Deutschland her, sie unterliegen strengsten Qualitätsstandards und sie lassen sie regelmäßig in Laboren prüfen. Was ich besonders cool finde, on top unterstützt du mit jedem Kauf Tier- und Umweltschutz. Mit 1 Euro von jeder abgeschlossenen Bestellung unterstützt NutriPlus monatlich wechselnde Tier- und Umweltschutzorganisationen. Bei NutriPlus geht es also nicht nur um Fitness und Gesundheit, sondern auch um Tierschutz und Umweltbewusstsein. Durch ihre Aktionen und Spenden unterstützen sie nicht nur große Tierschutzorganisationen, sondern auch Tierheime, Streunerhilfe und Lebenshöfe. So kann man seinen veganen Proteinshake doch mit gutem Gewissen zu sich nehmen, oder? Mehr dazu gibt's in den Shownotes. Checkt unbedingt NutriPlus ab. Okay, gut, dass du da auch drauf achtest. Mache ich natürlich auch. Aber vielen ist es natürlich auch gar nicht bewusst, wo überall tierische Produkte drin sind. Oder auch Tierversuche, natürlich ein großes Thema leider. Ja, aber du bist nicht nur, in Anführungszeichen, nur Veganerin, sondern auch Aktivistin tatsächlich. Wann kam der Punkt bei dir, wo du dir gedacht hast, nur auch in Anführungszeichen, vegan leben reicht nicht. Ich muss raus. Ich muss den Leuten sagen, was da abgeht. Und es auch einfach zeigen.
Also aktivistisch bin ich schon, ich würde sagen, seitdem ich klar denken kann. Also schon seit meiner Kindheit habe ich das auch so ein bisschen durch meine Eltern gelernt, dass man sich für Dinge einsetzen kann, für seine Überzeugung einsetzen kann, mit anderen Menschen auf die Straße gehen kann, kämpfen kann für seine Überzeugung und so oder gegen Ungerechtigkeiten. Deswegen also so, dass man aktivistisch sein kann, das war mir schon früh bewusst und ich war schon früh als Jugendlicher auf Anti-Nazi-Demos und so weiter. Und dass man das eben auch im Bereich Tierrechte machen kann, wurde mir eigentlich relativ schnell klar, als ich vegan wurde. Also als ich selber ja aufgeklärt wurde von jemand anderem über etwas, was ich selber nicht wusste, das war dann schon auch so ein bisschen dieses, okay, krass, ich wusste das nicht und ich dachte, ich bin aufgeklärt. Wahrscheinlich wissen es viele andere Menschen auch nicht. Deswegen möchte ich gerne aufklären. Und das mache ich eigentlich schon relativ von Anfang an, seitdem ich vegan bin. Also ich habe damals ja auch mit Peter angefangen, Videos zu machen, vegan im Supermarkt, vegan im Späti. Also da lacht man heute drüber, ne? Aber damals gab es halt noch nichts im Supermarkt. Das war halt wirklich so. Damals in einem Land vor unserer Zeit. Ja, so bin ich irgendwie dazu gekommen, das dann auch auf meine Plattform zu bringen.
Okay, und das ist auch super wichtig und das machst du auch ziemlich erfolgreich. Zum Beispiel auch mit Anni Nova habe ich gesehen, dass du Tiere aus Gefangenschaft rettest. Finde ich eine super Sache. Viele würden das schon in Anführungszeichen als radikal bezeichnen. Wie radikal auch in Anführungszeichen, beziehungsweise militant darf ein Tierschutz für dich gehen?
Schwierige Frage. Also erstmal muss man ja definieren, was ist radikal. Also für viele Menschen, die sich nicht pflanzlich ernähren, also nicht vegan leben, ist es ja irgendwie schon radikal, keine Tiere zu essen. Also viele Menschen sehen VeganerInnen ja schon als Radikale an per se. Also deswegen ist ja die Frage, was ist radikal? Und Undercover-Recherchen zu machen, finde ich jetzt nicht radikal. Da muss man ja auch so ein bisschen die Frage klären, Legalität und Legitimität. Also es ist zwar nicht legal, in einen solchen Betrieb einzubrechen, in Anführungszeichen, es ist auf jeden Fall legitim, eben auch diese Missstände aufzuzeigen und auch zu dokumentieren und zu der breiten Öffentlichkeit auch zur Verfügung zu stellen, weil da passieren teilweise Straftaten. Deswegen ist das natürlich so ein bisschen, was ist radikal, ne?
Du, also wie gesagt, ich finde es gut, was ihr macht. Ich habe einfach nur die Frage für die Allgemeinheit gestellt, auch ein bisschen, um darüber aufzuklären, warum ihr das macht und um auch so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten, also nicht dir, sondern den Leuten, die zuhören und noch nicht so richtig verstehen. Ja, ich habe es vorhin auch schon angeteasert. Victoria, du machst so super viele Sachen, aber ein Projekt, was ich super krass finde, ist, du bist erste Vorsitzende von DDAO Tierschutz. Ihr rettet Tiere aus Krisen und Kriegsgebieten. Was war deine Intention, das Ganze zu gründen, beziehungsweise da dabei zu sein und was macht ihr überhaupt genau?
Genau, also seit über 2 Jahren gibt es uns jetzt schon. Also wir haben angefangen mit dem Angriffskrieg in Ukraine, also seitdem es quasi auf dem gesamten Territorium ist, bin ich erstmal auf das Thema aufmerksam geworden, dass ja nicht nur Menschen von Kriegssituationen und Krisensituationen betroffen sind, sondern auch Tiere, das durch einen anderen Tierschutzverein damals. Und es gab so eine Spendenfahrt ein paar Tage nach Ausbruch des Krieges an die polnisch-ukrainische Grenze und da war ich dabei. Und wir haben Spenden, also so Transportboxen, Futter und alles Mögliche dort zu einem anderen Tierschutzverein an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Und vor Ort haben wir mitbekommen, wie die Lage überhaupt ist. Also dass Menschen natürlich auch mit ihren Heimtieren fliehen, dass viele Menschen nicht fliehen können, weil sie Tiere haben, dass viele Arten von Tieren betroffen sind, also sei es jetzt irgendwie in Zoos, aber auch Wildtiere, wirklich jede Art von Tier irgendwie auch von diesem Krieg betroffen ist. Und auf der Rückfahrt habe ich für mich beschlossen, okay, ich möchte irgendwie mehr machen als jetzt irgendwie so eine einmalige Spendenfahrt und habe damals beschlossen, ich möchte einen eigenen Tierschutzverein gründen. Und zwei weitere, die bei der Fahrt auch beteiligt waren, haben gesagt, yo, machen wir mit. Und seitdem fahren wir regelmäßig ins Kriegsgebiet und retten Tiere.
Das sagst du jetzt so fröhlich. Ja, das war jetzt wirklich der Shortcut. Ich war selbst für eine Hilfsaktion an der auch polnisch-ukrainischen Grenze, allerdings auf der polnischen Seite, und war da in einem Heim unter anderem mit Geflüchteten. Wir haben Geld und Sachen hingebracht. Auf jeden Fall habe ich da auch schon gesehen, wie krass es ist. Jetzt bist du aber reingefahren. Nicht, dass ich das irgendwie gegeneinander aufrechnen will oder so. Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es aber so verrückt, durch ein Kriegsgebiet zu fahren, zu wissen, was drumherum passiert. Und ich meine, du kriegst ja aus den Medien und so weiter mit. Und dann wieder zurückzufahren mit den Tieren im Gepäck. Magst du nochmal einfach ein bisschen drauf eingehen, auf deine Eindrücke dort vor Ort? Wie sind die Menschen drauf? Also einfach, was reflektieren dir die Menschen dann auch von dort so, wenn du sagst, du gehst hin, um Tiere zu retten, weil es ja auch für viele kontrovers ist, nur, also ich sehe das nicht so, aber nur Tiere zu retten. Weißt du, was ich meine?
Also erstmal vielleicht ganz kurz, was auch super wichtig ist für mich. Wir fahren nicht hin und nehmen die Tiere direkt mit, sondern wir halten uns eben auch an geltende Gesetze, also auch was die Einfuhr in die EU anbelangt und so weiter. Wir sind ja auch, also wir haben die Sachkunde gemacht und dürfen nach § 11 Tierschutzgesetz auch Tiere in die EU verbringen, also transportieren und auch vermitteln. Und das läuft quasi alles ganz legal auch ab. Also es ist jetzt nicht irgendwie wahllos Tiere irgendwo einsammeln und nach Deutschland bringen, sondern wir haben uns eben über die Jahre eine Infrastruktur aufgebaut. Wir haben ein Tierheim in Kiew aufgebaut und arbeiten mit vielen Menschen im Tierschutz in der Ukraine vor Ort zusammen. Und das Spannende ist bei diesem Krieg, dass Tiere eine extrem große Rolle spielen. Also wir arbeiten mit der größten ukrainischen Tierrechtsorganisation zusammen. Das ist auch ganz wichtig, das so zu benennen, denn die setzen sich nicht nur für Tierschutz ein, also einfach nur niedliche Hunde und Katzen, sondern wirklich auch für die Rechte von Tieren vor Ort, was in der Ukraine schon eher auch eine Seltenheit ist. Also Abschaffung von Zirkussen und Zoos sind auch so Themen, die haben, und die machen auch sehr stark aufmerksam, dass man sich pflanzlich ernähren kann und so. Und mit denen pflegen wir schon seit Beginn des Krieges eine sehr enge Zusammenarbeit. Und was sehr spannend ist, ist, dass Tiere eine wirklich große Rolle in diesem Krieg spielen. Zum einen haben viele Menschen in der Ukraine Heimtiere, Hunde, Katzen, die ihnen sehr am Herzen liegen. Also ja, für viele eben halt Familienmitglieder sind. Und wenn es dann eben zu Angriffen kommt, diese Tiere genauso behandelt werden wie andere Familienmitglieder. Also die werden dann auch aus den Trümmern geborgen von Rettungskräften und so weiter. Und was wirklich mich besonders beeindruckt hat, ist, dass ganz viele Soldaten und Soldatinnen Tiere von der Front mitbringen. Also wenn die Tiere finden, auch verletzte Tiere, dann rufen die wirklich Tierschutz, Tierrechtsorganisationen an. Da gibt es extra Hotlines dafür, und dann bringen die Tiere mit. Man holt die dann bei denen ab und bringt die dann irgendwie in Tierheime, Einrichtungen, Kliniken, was auch immer. Also das ist tatsächlich dort vor Ort gar nicht so ein verrücktes Thema, sondern eigentlich Teil dieses Krieges, interessanterweise.
Wirklich crazy, aber gut, dass du auch so aufklärst über das Thema, beziehungsweise halt auch deine Eindrücke schilderst. Ich glaube, das hilft einigen Leuten, das auch so ein bisschen einzusortieren. Was kann man denn aktuell tun? Ja, wenn man einfach euch unterstützen möchte, wenn man die Tiere vor Ort unterstützen möchte, braucht ihr Futterspenden, braucht ihr Geld? Wie kann man euch helfen?
Also wir fahren ja selber regelmäßig in die Ukraine und wir fahren ja wirklich auch an die Front. Also wir machen Frontline-Evakuierung. Das bedeutet, dass wir in unmittelbarer Nähe der Front sind. Also ich glaube, das nächste war 1 Kilometer von der Front entfernt. Das bedeutet für uns aber auch, dass wir entsprechend geschult sind und nicht unbedingt Menschen mitnehmen, die quasi nicht wissen, was es bedeutet, in ein Kriegsgebiet zu fahren. Also das ist auch ein bisschen so ein schwieriges Thema, weil wir bekommen sehr viele Hilfsanfragen, die wir aber natürlich ablehnen müssen, weil wir Menschen nicht in Gefahr bringen wollen, weil wir ja inzwischen natürlich selber wissen, was es bedeutet, was es für eine körperliche und psychische Belastung ist, in einem Kriegsgebiet unterwegs zu sein. Genau, aber wir suchen immer mal wieder, auch über unser Instagram, freiwillige Helfende, die zum Beispiel administrative Aufgaben übernehmen. Jetzt aktuell suchen wir so Pflegestellenkoordination für die Pflegestellen für unsere Tiere. Ja, und natürlich Geldspenden immer. Also wir bauen ja in der Ukraine auch, wir haben eine Tierklinik in unser Tierheim gebaut und eine Auffangstation für evakuierte Hunde. Und aktuell arbeiten wir auch mit einem Katzenshelter zusammen, die auch Katzen aus also aktiven Kriegsgebiet aufnehmen. Und für solche Projekte brauchen wir natürlich immer Geld.
Klar, also ihr habt es alle gehört, alle Spenden. Link hauen wir natürlich in die Shownotes ganz unten. Nee, ganz wichtig, da natürlich zu supporten. Apropos supporten, da spreche ich auch gleich aufs nächste Thema. Ein bisschen schöneres Thema, wenn man es so benennen kann. Du hast gerade noch eine Better Place-Kampagne am Laufen für ein Projekt, das du auf über 6000 Quadratmetern vorhast, beziehungsweise dabei bist zu machen. Was machst du da genau und was passiert mit dem Geld?
Genau, also ich habe gerade aktuell eine private Better Place-Kampagne laufen. Also wir haben ja den gemeinnützigen Verein, der jetzt auch in das Projekt mit einsteigen wird. Und zwar ist das eine Immobilie in Brandenburg und dort soll ein kleiner Lebenshof entstehen. Also das Ziel ist es jetzt nicht, einen großen Lebenshof zu gründen, sondern eigentlich für, also eine Auffangstation auch eher, kleiner Lebenshof und vor allem auch Hilfe für Wildtiere in der Region. Weil bei uns in Südbrandenburg gibt es leider diesbezüglich nicht so viel. Und wenn man eine verletzte Taube findet, dann ist die Ansage von den Behörden in der Regel, dass man doch den Hals umdrehen kann und sich dem Problem somit entledigen kann. Und wir wollen gerne bei uns da in der Gegend eben eine Anlaufstelle bieten, falls jemand eben verletzte Wildtiere findet und vor allem auch Aufklärung in der Region betreiben, also auch politische Arbeit dann. Weil es gibt zum Beispiel ein Waschbär, Problem in Anführungszeichen, also sehr viele Waschbären und das ist dann Sache des Jägers, also wenn Menschen dann irgendwie da Probleme mit den Waschbären haben, dann wird der Jäger gerufen oder die fangen die und bringen die dann zum Jäger, aber es gibt zum Beispiel Kastrationskonzepte für Waschbären und genau, das sind halt irgendwie so Dinge, die wir da auch gerne umsetzen wollen und dafür brauchen wir natürlich finanzielle Unterstützung auch wieder, wie immer, das ist natürlich auch immer ein finanzieller Aufwand, leider, genau, und dafür ist jetzt aktuell diese Kampagne.
Okay, sehr gut. Wie ist der Zwischenstand gerade?
Ich glaube, wir sind bei 25.000 von 75.000, genau.
Okay, hey, herzlichen Glückwunsch. Also aber da geht natürlich noch was. Also auch diesen Link, auch der kommt in die Shownotes. Ihr habt es gehört. Wenn ihr alle so ein bisschen zu viel Geld übrig habt, ihr habt jetzt zwei Projekte, für die ihr spenden könnt oder helfen könnt auf jeden Fall. Lass uns noch mal ganz kurz über Aktivismus sprechen. Dein Buch Be a Rebel, Ermutigung zu Ungehorsam, ist ein Aufruf und eine Anleitung für Engagement, ein Buch für alle, die gern politisch aktiver werden. Ja, was kann ich mir unter dem Buch vorstellen? Oder was war auch deine Intention, das Buch zu schreiben und was findet man darin?
Genau, das Buch kommt am 3.6. raus dieses Jahres. Und ja, wie gesagt, ich bin schon sehr lange selber aktivistisch unterwegs, politisch aktiv und jetzt vor allem durch die Ukraine-Arbeit, also wirklich auch die Gründung eines eigenen Vereins, merke ich, dass mich immer mehr Menschen fragen, wie sie selber aktiv werden können. Also ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die viel mehr machen würden oder auch machen wollen, aber vielleicht auch nicht so richtig die Anknüpfungspunkte haben. Also es ist manchmal leider wirklich so, dass auch so aktivistische Gruppen vielleicht ein bisschen elitär wirken, wie so eine geschlossene Gruppe und man von außen vielleicht irgendwie schwer Zugang findet, wenn man niemanden kennt. Man weiß irgendwie auch nicht so richtig, schreibe ich die jetzt einfach an, kann ich da einfach mitgehen? Ne? Also das sind ja auch so die Fragen, die ich auch immer bekomme. Kann ich da mal mitfahren? So, und dann muss man erstmal sagen, ja, nein, aber du kannst das und das machen. Und das ist so ein bisschen auch die Idee des Buches gewesen, zum einen auch wirklich zu erklären, wie man selber auch mal eine Demo anmelden kann. Ne? Also es kann ja auch sein, dass bei mir im Ort irgendwas schief hängt und ich merke, okay, das finde ich irgendwie nicht cool. Finde ich vielleicht Menschen, die rechts und links neben mir wohnen, die das auch nicht gut finden, kann ich mich mit denen zusammentun? Können wir vielleicht eine Petition starten? Können wir, keine Ahnung, mit der lokalen Presse sprechen? Können wir unser Vorhaben der Politik vortragen? Können wir eine Demonstration anmelden und so? Also dass man quasi auch so, es ist auch ein bisschen so ein Aufruf zur Teilhabe, ein bisschen. Also Menschen auch dazu zu ermutigen, sich für Themen auch einzusetzen, weil wir leben aktuell in einer Zeit mit wahnsinnig vielen Krisen und Problemen. Und ich glaube einfach, dass es mehr aktive Menschen braucht. Also es braucht mehr Menschen, die sich für gute, richtige und wichtige Sachen einsetzen. Also ja, weil das wird nicht besser mit der AfD und so. Und deswegen brauchen wir halt einfach Menschen, die auf die Straße gehen und sich einsetzen.
Auf jeden Fall, da bin ich absolut bei dir. Da hatte ich auch, ich weiß nicht, ob du Heaven Shall Burn kennst, die Band, mit Mike, mit dem Gitarrist, hatte ich da eine Podcast-Aufnahme letzte Woche. Und da haben wir auch tiefer über genau dieses Thema gesprochen. Ja, alle bitte nicht die AfD wählen, auf gar keinen Fall. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal gehört. Ja, cool. Das Buch werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Finde es gut, dass es so eine Anleitung gibt. Tatsächlich, manchmal fühlt man sich, wenn man gar nicht so in der Szene oder in der Bubble drin ist, fühlt man sich so ein bisschen ohnmächtig. So, hey, was kann ich denn tun? Und wenn es da so eine Step-by-Step-Anleitung gibt, finde ich auf jeden Fall einen guten Weg.
Also vielleicht kann ich da noch kurz hinzufügen. Es ist nicht nur eine Step-by-Step-Anleitung, sondern eigentlich auch eher so. Also in dem Buch kommen sehr viele Dinge drin vor. Zum einen natürlich meine eigene Politisierung, die Dinge, die ich aktiv mache. Aber auch so als Historikerin habe ich auch so ein bisschen mir soziale Bewegung generell angeschaut. Also was bringt wirklich Veränderung? Wir hatten ja gerade das Thema auch mit der Radikalität. Und spannenderweise bringen vor allen Dingen radikale Aktionen eben dann doch auch einen positiven Wandel. Wieso ist das so? Dazu gibt es Forschung und so. Das habe ich mir alles auch angeschaut. Und dann geht es auch so ein bisschen um dieses Persönliche. Also dass man auch selber das Gefühl hat, ich kann etwas verändern, weil ich glaube, ganz viele Menschen kennen auch diesen Weltschmerz, auch in der veganen Szene, dass man denkt, das ist irgendwie alles hoffnungslos verloren und dass man aber quasi auch so die Gefühle detektiert, die in einem selber los sind und die einem selber aber auch antreiben. Also so, was sind meine Antreiber und wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine Antreiber bewahre, ohne auszubrennen, ne? Auch Activist Burnout, darum geht's auch. Und also ich glaube, für viele Menschen, die sich einfach für das Thema interessieren, sollte das so ein Buch sein, was so ein bisschen einen Überblick bietet und vielleicht auch nochmal so das eigene Gefühl rauskitzelt und dann im besten Fall dazu animiert, nach der Lektüre zu sagen, gut, ich melde jetzt diese Demo an, ich setze mir jetzt
direkt
ein.
Auf die Straße.
Genau. Los geht's.
Nee, cool. Finde ich gut. Du hast gerade auch noch ein Wort oder zwei Worte gesagt, über die du auch auf Instagram schon aufgeklärt hast. Und das finde ich ein super, super spannendes Thema. Activism Burnout. Ich selbst erwische mich auch immer wieder in solchen Phasen. Und ich kenne auch viele aus meinem Umfeld, denen es immer wieder so geht. Magst du kurz erzählen, was es ist und welche Ventile du selbst gefunden hast, damit umzugehen?
Ja, also ich glaube, es heißt sogar Activist Burnout. Also aber es ist ja auch kein medizinischer Begriff, also es ist ja keine Diagnose oder so, aber es ist ein Begriff, der natürlich ja vor allem in aktivistischen Kreisen von Bedeutung ist und es gibt auch zum Beispiel die Psychologists for Future, da weiß ich, in dem Kontext ist der Begriff auch schon öfter aufgetaucht, also Klimaaktivismus und so, dass halt viele Menschen sich sehr stark zum Beispiel fürs Klima einsetzen und dann aber eben auch ausbrennen dabei, also klassische Burnout-Symptome eben auch haben, weil vielleicht auch zu viel, zu hohe Ziele, auch für einen selber und dann die Hoffnungslosigkeit, die Politik bewegt sich nicht, man geht immer auf die Straße, man macht und tut und man kommt in so eine hoffnungslose Spirale rein. Also wie gesagt, das ist jetzt kein irgendwie geschützter Begriff, aber es geht schon in diese Richtung, dass man durch Aktivismus eben auch ausbrennen kann. Und ich glaube, dass da viele Dinge zusammenkommen. Also sei es jetzt, dass man das nicht vereinbaren kann, Job, Privatleben, keine Ahnung, man hat vielleicht noch Kinder und muss sich noch um andere Sachen kümmern und macht das noch on top. Also es ist ja auch, also bei mir jetzt zum Beispiel ist es auch so durch den Verein, das ist noch ein zweiter Fulltime-Job. Also das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Viele Menschen, die ich kenne, die aktivistisch tätig sind, das macht man ja in der Regel halt natürlich ehrenamtlich in seiner Freizeit. Und also das ist ja dann schon nochmal sehr viel Belastung on top, schon alleine von der Zeit her. Dann natürlich die Themen, mit denen man sich beschäftigt, die sind ja teilweise sehr anstrengend auch. Also man beschäftigt sich ja mit Missständen häufig und mit Dingen, die nicht gut laufen. Das ist ja auch eine psychische Belastung. Und da kann es halt natürlich schon passieren, dass man in so einen Burnout reinkommt. Ich für meinen Teil kann die Themen Gott sei Dank ganz gut von mir fernhalten. Klingt irgendwie so, aber ich bin da, glaube ich, ganz gut ausbalanciert, was das angeht. Aber trotzdem muss ich auch mal aufpassen, dass ich Freizeit habe. Das ist mein größtes Problem.
Das glaube ich dir bei deinen ganzen Projekten natürlich. Aber dein Ventil ist dann praktisch Freizeit. Habe ich das richtig verstanden? Also im Endeffekt mit Freunden Zeit verbringen, für dich selbst, einfach dir was Gutes zu tun, oder?
Genau, also vor allem sich im Kopf nicht mit diesen Themen zu beschäftigen.
Okay.
Und das funktioniert natürlich am besten, indem man irgendwelche Sachen macht, die nichts damit zu tun haben. Und in meinem Fall ist es dann wirklich einfach freizeitliche Aktivitäten. man irgendwie rausgeht, wegfährt, was weiß ich. Also oder einfach nur manchmal auch abends nur in eine Bar geht oder in ein Restaurant oder so. Aber das muss schon ab und zu mal drin sein. Und ich glaube, viele Menschen, die so aktivistisch tätig sind, die tun sich auch schwer damit, eine gute Zeit zu haben, weil man ja auch immer irgendwie so die Last der Welt auf den Rücken oder auf den Schultern trägt. Und man denkt ja immer, man dürfte jetzt keine gute Zeit haben, aber das ist auf jeden Fall genau der falsche Gedanke, weil irgendwann kann man halt nicht mehr.
Ich finde das so sehr schön ausgedrückt, fühle ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich kenne viele, denen es genauso geht. Und ja, geht einfach mal in eine Bar, habt auch mal wieder eine gute Zeit zwischendurch und danach könnt ihr euch wieder für die Tiere einsetzen. Das heißt nicht, dass ihr irgendwie schlechtere Menschen seid, wenn ihr mal euch 2 Stunden aus dem Aktivismus rauszieht. Auf gar keinen Fall. Lass uns nochmal ganz kurz zum Thema Veganismus zurückkommen. Gerade für die Menschen, die zuhören und sich jetzt neu überlegen, sich vegan zu ernähren. Wie waren das bei dir am Anfang und beziehungsweise gibt es sowas wie Tipps, die du Leuten mit auf den Weg geben würdest, die sich jetzt neu vegan ernähren möchten, aber denken so, also einfach dieses große Ganze sehen und denken, oh mein Gott, das schaffe ich niemals.
Also bei mir war das damals noch ein bisschen komplizierter, einfach weil es noch nicht so viele Ersatzprodukte gab. An meinen ersten veganen Einkauf kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Das war im Teegut, das in Westdeutschland, ich glaube im Osten hier gibt es das gar nicht, so ein Bio-Supermarkt. Da dachte ich, naja, wenn, dann da, finde ich was. Und da bin ich dann, glaube ich, wirklich so ganz frustriert mit einer Packung Nudeln zurückgekommen. Also klar, Obst und Gemüse, aber es gab quasi irgendwie nicht so viele, also auch ich war so ein bisschen alternativlos. Also ich kann das total nachvollziehen, dass man dann irgendwie so denkt, jetzt kann ich ja gar nichts mehr essen, was esse ich denn jetzt noch? Aus meiner eigenen Erfahrung wäre mein Tipp auf jeden Fall, dass man sich natürlich erstmal umstellen muss. Und das ist erstmal vielleicht ein bisschen unbequem. Also man kennt schon so seine Produkte, seine Wege im Supermarkt, man hat so seine Standardgerichte, die man halt irgendwie immer mal wieder kocht und so und was man halt so isst. Ich glaube, das muss man erstmal über Bord werfen und das ist wahrscheinlich das Unbequemste dabei. Aber da helfen Foodblogs, finde ich ganz toll. Also es gibt ja viele tolle vegane Foodblogs, die wirklich sehr hochwertig sind, auch einfache Rezepte haben, auch ohne Ersatzprodukte auskommen teilweise und so. Also da gibt es auf jeden Fall wahnsinnig viele Rezepte. Also Rezepte haben mir sehr geholfen dann. Dann quasi nach den Rezepten einkaufen auch. So, okay, das kann ich nehmen und das. Und sich einfach auch ein bisschen durchprobieren. Und wahrscheinlich wird einem auch nicht alles schmecken. Also wahrscheinlich wird man beim einen oder anderen auch denken so, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so meins. Und dann einfach wirklich darauf vertrauen, dass wir Gewohnheitstiere sind. Und dass man sich einfach daran gewöhnt. Also inzwischen bei mir ist es so, wenn ich in den Supermarkt gehe, es gibt einfach sehr viele Bereiche im Supermarkt, die sind non-existent. Ich sehe die nicht, ich nehme die nicht wahr. Das ist nicht mein Bereich. So, da muss man sich irgendwie dran gewöhnen. Man weiß, wo ich, an welches Regal man geht und was man einkauft. Und man hat so seine Routinen und die entwickeln sich halt.
Ja. Du hast so absolut recht und mittlerweile ist die Auswahl ja ein Traum. Ich habe gesehen, gestern hat in Berlin ein komplett veganer Supermarkt aufgemacht. Also der Wandel in die Richtung ist da und da bin ich schon sehr happy drüber und ich denke viele andere auch. Hey, nochmal kurze Werbeunterbrechung und zwar in eigener Sache. Es wäre super cool, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn positiv bewertet, an eure Freunde schickt und uns vielleicht auch auf Social Media folgt. Wir brauchen auch jeden Support, genauso wie Victoria und ihre Projekte. Es wäre schön, wenn ihr uns auch supportet, einfach eine Bewertung da lasst. Falls ihr den Podcast auf YouTube hört, lasst auch gern einen Kommentar da und auch ein Abo. Vielen Dank für euren Support und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Euer Yannick. Lass uns mal noch über auch weiter beim Thema Veganismus bleiben. Aktuell ist ja in aller Munde das Thema Cultured Meat. Hast du dich damit mal auseinandergesetzt und wäre das eine Option für dich, sowas zu essen?
Du meinst Laborfleisch?
Ja, genau.
Ja, also für mich wäre es keine Option, einfach weil ich inzwischen auch tierische Produkte einfach abstoßend finde. Also Fleisch noch mehr als jetzt andere tierische Produkte. Also das ist für mich einfach keine Option, das zu essen. Also ich finde es auch ganz interessant, weil ich glaube, ich habe das schon häufiger gehört, dass es anderen Menschen auch so geht. Bei mir war das schon als Kind so, dass ich eigentlich nie gerne Fleisch gegessen habe, sondern nur verarbeitete Wurstwaren. Also Ich fand irgendwie Fleisch immer so ein bisschen eklig, aber man hat ja einem sehr so, was wurde einem ja so anerzogen und verarbeitete Wurstwaren kann ich jetzt auch vegan essen. Also, aber deswegen, also Fleisch war jetzt eh nie so wirklich mein Thema. Es ist ja auch nicht vegan. Also, soweit ich weiß, ja, irgendwie aus Stammzellen.
Ja, so. Genau. Ja, genau. Es wird eine Stammzelle entnommen. Im Endeffekt wird ein Tier dafür verletzt und es ist relativ. Aber also ich fühle, was du sagst, mit irgendwie essen könnte ich es auch nicht. Nee.
Nee, ne? Also die Frage ist, für mich persönlich wäre es keine Option. Es ist natürlich das kleinere Übel, wenn man jetzt mal so auf die Gesamtbevölkerung blickt. Ich glaube, es ist utopisch zu denken, dass wir oder dass sich alle Menschen in diesem Land oder auf diesem Planeten vegan ernähren. Allerdings ist ja auch ganz klar, dass wir ressourcentechnisch ja an unsere Grenzen stoßen. Also die Nachfrage ist viel zu hoch für das, was eigentlich verfügbar ist. Und ich denke mal, dass es eher für jene eine Alternative wäre. Finde ich die jetzt gut? Weiß ich nicht. Habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Besser wahrscheinlich als Massentierhaltung, trotzdem halt leider nicht vegan.
Ja, genau. Du, also muss ja auch nicht sein, da kann man sich auch noch längerfristig Gedanken drüber machen, wenn es auch soweit ist, wenn es die Produkte wirklich auf dem Markt gibt. Und aber ich bin absolut bei dir. Trotzdem auch nochmal Thema vegan. Gibt es denn irgendein Produkt jetzt über die ganzen Jahre, was du absolut vermisst? Also irgendeins, was noch nicht in vegan rausgekommen ist, wo du alles für geben würdest, dass es das jetzt in den nächsten Jahren gibt?
Das ist eine schwierige Frage. Also Käse war bei mir immer ein Thema. Ich glaube, wie bei ganz vielen anderen Leuten. Ich habe noch nie so häufig den Satz gehört wie, ohne Käse könnte ich nicht leben. Oder Käse vermisse ich am meisten.
Ja.
Ja. Aber inzwischen selbst das, früher war das bei mir so Camembert, aber selbst den, also meine Eltern sind auch vegan und mein Vater hat irgendwann angefangen, Camembert selber zu machen. Da war ich im siebten Himmel. Einfach dieser aus Nüssen selbstgemachte. Jetzt kann man den ja schon im Supermarkt kaufen, so Camembert. Also ich bin wirklich, vermisse nichts, habe keine Produkte wo ich sagen würde, das fehlt mir jetzt irgendwie oder das wäre mal toll, das in vegan zu haben. Hast du sowas?
Nee, nicht wirklich. Vor kurzem hatte ich es mit Alex Flohr, habe ich einen Podcast aufgenommen. Der hat mich so ein bisschen draufgebracht. Er hat gemeint, vegane M&Ms würde er gerne haben. Das ist schon so ein Ding irgendwie. Also ich esse recht wenig süß und so Junkfood in Anführungszeichen, aber ab und zu. Und irgendwie dadurch, dass das kennst du so in so Momenten, wenn jemand dir was sagt und du danach dann erst voll Lust drauf hast und so war das. Und seitdem denke ich die ganze Zeit dran, ich brauche vegane M&Ms.
Ja, jetzt ich auch. Ich hätte jetzt auch gerne vegane. Ich hätte schwören können, sowas gibt's, aber...
Ja, ich habe danach dann auch tatsächlich welche gefunden, die aber alles andere als gut waren. Also falls ihr jemand zuhört, der so ein Produkt rausbringen möchte, der Bedarf ist da. Es gibt es mindestens drei Menschen, die da Lust drauf haben. Ja, Victoria, ich mache gegen Ende meistens noch zwei kleine Gedankenspiele hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast, aber ich würde ja auch gerne mit dir machen und es wäre cool, wenn du dich drauf einlässt. Und zwar, stell dir vor, du wärst für einen Tag Politikerin. Dann hättest die Möglichkeit, alles zu verändern, was du möchtest. Also wirklich alles. Was würdest du tun?
Und mein Tag hat 24 Stunden dann auch.
Ja.
Ich könnte alles verändern.
Ach, alles.
Nee. Naja, erstmal würde ich das Tierschutzgesetz verbessern. Also ich würde das erstmal so präzisieren, weil Tierquälerei ist ja verboten, würde so präzisieren, dass es de facto nicht mehr möglich wäre, Tiere zu halten, um sie zu essen. Dass man keine Tiere mehr für Tierversuche verwenden kann. Und dass man keine Qualzuchten wirklich endlich mal komplett verboten wären. Also, dass man das präzisiert im Tierschutzgesetz, das würde ich auf jeden Fall verändern. Und ansonsten würde ich, glaube ich, eine Umverteilung anstreben. Also, dass nicht wenige ganz viel haben und viele ganz wenig, sondern dass das alles ein bisschen gleichgerechter aufgeteilt werden würde. Das ist jetzt nur für Deutschland, oder?
Ja, also ja, wir denken jetzt mal an Deutschland. Sonst glaube ich, sonst müsste man ein zu großes Fass aufmachen. Aber das sind gute Ansätze auf jeden Fall. Willst du noch was ergänzen?
Nee, ich glaube, vor allen Dingen das mit der Umverteilung, also zum einen mit dem Tierschutzgesetz mir natürlich sehr wichtig, weil das ist ja auch wirklich sehr, sehr schleppend. Da gab es ja jetzt gerade eine Erneuerung, die ja leider wenig zufriedenstellend war. Und dadurch, dass wir ja ein Tierschutzgesetz in Deutschland haben, das aber halt, wie gesagt, derart schwammig ist, dass halt zum Beispiel Qualzuchten sind verboten, aber nicht genauer definiert. Deswegen sind Qualzuchten nicht verboten. Das würde ich halt einfach mal in die Hand nehmen, weil da kümmert sich ja keiner drum. Also in der Politik, außerhalb schon. Genau, und halt vor allen Dingen dieses Umverteilungsthema, weil ich glaube, dass sich ziemlich viele Probleme damit auch von selbst erbringen würden. Also was so Ungleichheit und so angeht, ja.
Ja, glaube ich auf jeden Fall auch. Ja, zweites Gedankenspiel, was ich mitgebracht habe. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, drei bekannte Persönlichkeiten, egal wen, egal ob sie noch leben, egal woher, egal zu einem veganen Dinner einzuladen. Wen würdest du einladen und warum?
Also ich würde auf jeden Fall Jane Goodall einladen, einfach weil ich finde, es ist eine sehr bemerkenswerte, tolle Frau, Primatenforscherin, die ja sehr viel, schon seit sehr vielen Jahrzehnten für den Tierschutz tut.
Ja.
Einfach ganz uneigennützig, um sie mal kennenzulernen. und ein bisschen was von ihrem Spirit mitzubekommen. Und bei den anderen beiden Personen finde ich schwierig. Also Vivian Westwood hätte ich gerne noch mit an den Tisch gesetzt, aber die lebt ja nicht mehr.
Okay, interessant.
Einfach auch, weil sie auch sehr aktivistisch war immer und sehr viel halt über ihr Medium Mode transportiert hat, schon damals in den 70er Jahren Punk mit erfunden hat. Das ist ja auch so die Subkultur, in der ich sozialisiert bin. Also sie war für mich schon immer irgendwie so ein Vorbild. Ja, und eben weil sie sich schon immer eingesetzt hat, das finde ich halt irgendwie total spannend. Und ich glaube, also die dritte Person wäre Nina Hagen. Ich weiß, dass sie inzwischen teilweise sehr fragwürdige Ansichten hat, aber auch hier wieder, es ist eine Frau, mit der ich schon sehr früh in Berührung gekommen bin, mit ihrem Werk und mit ihren Ansichten, die ja auch schon sehr lange vegetarisch lebt und einfach nur, um sie einmal kennengelernt zu haben, weil sie mich sehr stark geprägt hat in meiner Jugend, auch so was das Thema Feminismus anbelangt. Ja, das wäre eine nette Damenrunde dann.
Klingt doch super. Ich drücke dir die Daumen, dass es zustande kommt mit Vivian Westwood. Wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber wer weiß. Nee, cool. Interessante Runde auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind schon fast am Ende angekommen und am Ende haben alle unsere Gäste die Möglichkeit, zwei Songs auf unsere Plant-Based-Playlist zu packen. Ich weiß nicht, wie spontan du bist, aber du kannst gern zwei deiner persönlichen Lieblingssongs draufpacken und gern auch eine Geschichte dazu erzählen. Muss gar nicht im Tierschutzbereich sein. Es kann wirklich aus jedem Bereich sein. Hau gern zwei Songs raus.
Ich glaube, von Hannes Wader, Heute hier, morgen dort, einfach weil ich den sehr gerne höre, zeitloser Klassiker. Und als zweiten Song Susie and the Banshees, Arabian Nights. Ja, das ist auch so ein Song, den ich sehr gerne höre. Hat jetzt nichts mit Veganismus zu tun und auch nicht so viel mit Politik, aber...
Es muss nicht immer alles mit Politik und Veganismus zu tun haben. Es ist einfach schön, wenn es ein schöner Song ist. Ja, ja. Victoria, wir sind am Ende angekommen. Ich fand es einen super spannenden Austausch. Gibt es noch irgendwelche Wünsche, die du an die Zukunft hast oder irgendwelche Pläne, Projekte, die du uns zum Schluss noch verraten möchtest? Wenn ja, hau raus.
Ja, erstmal vielen Dank. Ich fand es auch super, mit dir zu plaudern ein bisschen. Ja, ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, weil mein Buch kommt ja, wie gesagt, am 3.6. raus und ich bin sehr gespannt, was passiert, weil ich weiß, dass Bücher von Aktivistinnen zum Beispiel in der Presse sehr schwer haben. Also mir geht es da gar nicht so sehr um meine eigene Promo oder so, sondern eigentlich eher darum, dass die Themen auch wichtig sind und wir halt mit unseren Themen auch immer so ein bisschen einen schweren Stand haben. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns auch so als Community generell einfach immer mehr supporten, um halt gemeinsam auch für unser Ziel zu kämpfen, also zusammen, dass wir auch mehr erreichen. Das ist so irgendwie so eine wichtige Sache und ansonsten ist mir auch immer noch mal wichtig, weil wir haben über Aktivisten-Burnout oder Activist-Burnout gesprochen, dass man nie vergisst, dass das, was wir hier machen, das ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon und wir brauchen noch ganz lange Puste. Es wäre einfach super schön, wenn wir gemeinsam noch sehr viel Puste haben, sehr lange, um die Welt ein bisschen besser zu machen zusammen.
Kann ich genauso unterschreiben. Das waren sehr schöne Abschlussworte. Victoria, vielen Dank nochmal.
Danke dir.
Hey, ich bin's nochmal aus dem Off. War ein beeindruckender Podcast. Krass, was Victoria und ja, ihr Team da auf die Beine stellen und was sie auch noch vorhaben in naher Zukunft. Und ihre Abschlussworte fand ich besonders beeindruckend. Leute, guckt, dass ihr nicht in das Activist-Burnout reinrutscht. Schafft euch Freizeit. Es ist in Ordnung, wenn man mal 1-2 Tage nichts macht für den Tierschutz. Denn nur dann könnt ihr mit voller Power wieder reinstarten. Ich erlebe das bei so vielen Leuten im Freundeskreis und wie gesagt, ich erwische mich auch immer wieder selbst dabei, dass man denkt, man macht doch nicht genug, es sterben so viele Tiere, ey, es ist absolut so, es ist furchtbar, was jeden Tag passiert und am liebsten würde ich die Augen davor verschließen, aber überlegt euch doch mal, wenn ihr einfach einen Tag, 2 Tage Pause habt und dann voller Energie wieder reinstarten könnt und das dann für die Tiere, um aufzuklären, wie auch immer ihr aktivistisch tätig seid, ja, rauszuhauen, dann hilft das wahrscheinlich noch viel mehr. Ich finde es auch krass beeindruckend, wie Victoria einfach in ein Kriegsgebiet fährt und einfach um Tiere zu retten. Es ist super cool und was ich daran so mag, ist einfach dieses Uneigennützige irgendwie, sondern wirklich immer Fokus auf die Tiere. Wie kann man helfen? Was kann man machen? Und auch wirklich hands-on, wie sie es jetzt mit dem Gnadenhof bzw. Lebenshof macht. Deshalb bitte Leute, wenn ihr einen oder anderen Euro übrig habt, unterstützt sie. Unten in den Shownotes haben wir verlinkt ihre Better Place-Kampagnen und eine Bitte auch noch in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte abonnieren abonniert ihn, lasst eine Bewertung da, schickt ihn an alle eure Freunde, wenn ihr ihn auf YouTube hört, lasst auch einen Kommentar da und auch ein Abo. Ja, damit unterstützt ihr uns einfach, dass wir noch wachsen können und den Podcast auch weiterhin so führen können. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja, danke, dass ihr auch hoffentlich in Zukunft aktivistisch tätig seid. Ihr habt es gehört, Victoria hat in Anführungszeichen eine Anleitung bzw. ein Buch dazu, was in Kürze rauskommt. Alle kaufen, alle Victoria supporten und jetzt danke und ciao.